Wir danken dir, Herr, für den heutigen Abend. Sei du in unserer Mitte. Segne einen jeden reichlich. Überbitten und verstehen, dass es keinem leid tun wird und es reuen wird, dass er gekommen ist. Amen. Lukas Evangelium, Kapitel 19. Vom ersten Vers. Und Jesus zog hinein und ging durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zacchäus. Der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesum zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Volk, denn er war klein von Person. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf dass er ihn sehe, denn allda sollte er durchkommen. Und als Jesus kam an die Stätte, sah er auf und ward sein Gewahr und sprach zu ihm: Zacchäus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle, dass er bei einem Sünder einkehrte. Zacchäus aber trat da und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und so ich jemand betrogen habe, das gebe ich vielfältig wieder. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, sintemal er auch Abrahams Sohn ist. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Soweit. Dies ist eine sehr interessante Geschichte. Ein wunderbares Zeugnis. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen von Menschen, die sich in der letzten Zeit bekehrt haben. Aber die Zeit wird nicht dazu reichen. Aber diese Geschichte ist eine der interessantesten Geschichten, über die wir reden können. Hier heißt es nun: Jesus ging in Jerusalem hinein. Jerusalem, lasst uns mal diese Sache nur kurz betrachten. Jericho. Jericho war eine verfluchte Stadt. Sie wissen ja, als die Kinder Israel in Kanaan hineingingen, wie Jericho verflucht wurde, zertrümmert wurde, und sie durften nichts aus Jericho nehmen. Der Achan, der war ungehorsam und hat Gold und Silber und einen Mantel und wurde deswegen getötet. Alles wurde verbannt. Und dann sagte Gott: Keine soll die Stadt wieder bauen. Und wer es tut, der wird bestraft werden. Der wird verflucht werden. Aber trotzdem wurde die wieder gebaut. Und der Herr Jesus kommt in diese Stadt hinein. Ist das nicht wunderbar? Hinein in die Stadt, die unter dem Fluch Gottes war. Der Herr Jesus ist zum Fluch geworden für uns. Denn es heißt: Verflucht, wer am Kreuze hängt. Für uns ist er zum Fluch geworden, sodass er den Fluch aus unserem Leben nehmen könnte. Und da denkt man so viel. Ich saß da und da las ich von der Rockmusik. Und da sagte ich im Scherz zu den Brüdern: Jetzt sind wir in Jericho. Warum? Einige, die wissen nicht, und die Jugendlichen auch nicht, was Rockmusik bedeutet. Und die Leiter von der Rockmusik, sie wissen ja, dass John Lennon ein Rockstar war, und der sagte, Jesus Christus war ein stinkender Schweinehund. Die Sänger dieser Musik, die, wenn sie hören, wie Sie eine Stellungnahme nehmen zu Jesus Christus, dann werden Sie erschrocken sein. Ein berühmter Rockstar-Sänger, der sagte, mit dieser Rockmusikplatte verkauft jede seine Seele an den Teufel. Aber Jesus ist für die Menschen gekommen und ging in solch eine Stadt hinein. Dann nicht erstaunlich. Die Pharisäer nicht, die Frommen nicht, aber Jesus ging in diese Stadt hinein. Er ist ja für die Verlorenen gekommen. Der Herr sagte einmal, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, aber für die Kranken. Ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünde. Er ist nicht für die Gesegneten, sondern für die Verfluchten. Nicht für die Lebendigen, für die Toten, die also geistlich tot sind, die in Not sind. Die Suchenden, für die ist er gekommen und hat sein Leben für die gegeben. Er zog in Jericho hinein und dann der zweite nächste Punkt und ging durch Jericho. Er blieb nicht dort, er ging nur hindurch. Wissen Sie, dass sehr oft Gott hindurchgeht? Dr. Martin Luther, der sagte zu den Deutschen, schaut her, in der Zeit der Reformation, Gott und die Reformation, Gottes Wirken, ist wie ein Regen, der kommt, der aber auch geht. Das ist auch biblisch. Im Jesaja 55, Vers 7, da heißt es, suchet ihn, wenn er noch zu finden ist. Rufet ihn an, während er nahe ist. Wenn Gott kommt, dann müssen wir ihm unsere Herzen öffnen. Denn das ist unsere Chance. Jesus ging in Jericho hinein, aber er blieb nicht dort, sondern ging hindurch. Und siehe, nun schauen Sie mal, in Jericho war ein Mann. Da waren viele Männer, tausende Männer. Aber unser Blick und unsere Augen werden auf einen Mann gerichtet, als ob es nur einen gäbe in ganz Jericho. Und lasst uns mal diesen Mann anschauen und betrachten. Wir waren einige Zeit zurück, fast im vorigen oder 2 Jahre schon zurück, ich weiß gar nicht, die Zeit geht so schnell, mit einem Kur aus Südafrika in Israel. Da waren wir auch in Jericho. Haben gesehen, wo die ursprünglichen Mauern waren, wo sie gegraben haben. Und dann, wo Jericho jetzt ist. Und da war ein Baum an einer Ecke. Und der Mann, der uns herumführte, der Jude, der sagt, dies ist der Baum, in den der Zacchäus gestiegen ist. Aber das ist wohl nicht der Baum. Aber es ist ein gewaltiger, großer Baum mit dicken Ästen. Und da ist nur ein. Hier in der deutschen Übersetzung, die ich gelesen habe, sagt ein Maulbeerbaum. Eigentlich ist es kein Maulbeerbaum, sondern die Blätter sind wie ein Maulbeerbaum. Die Frucht aber wie eine Feige. Es wird ein großer Baum. Bei uns in Südafrika nennen wir den in der Zulu-Sprache den Tombo-Baum. Nun, als Jesus kam, folgte ihm viel Volk nach. Und dieser Zacchäus, der hörte, dass Jesus käme. Und als er das hörte, begehrte er, um zu sehen, wer dieser Mann wäre. Er wollte Jesus sehen, wer er wäre. Denn er hatte viel von ihm gehört. Wissen Sie, das letzte Buch, das jetzt geschrieben ist, ist in der russischen Sprache geschrieben. Noch nicht so sehr lange her erschienen, aber es sind schon über 100.000 Kopien gedruckt. 60.000 sind schon verkauft in Russland. Nun wurden wir eingeladen nach Russland, sollten in Moskau, Leningrad und so weiter in diesem Jahr noch Vorträge halten. Heute trafen wir einen Mann, der gerade aus Russland gekommen ist, wollte uns noch treffen, mit uns reden und uns sagen, dass sie uns eingeladen haben, organisieren. Dann erzählte er uns was Interessantes. Dann gingen sie zu der Baptistengemeinde in Moskau und sagten, er Lustegen kommt, den sollen sie doch einladen. Nein, sagten sie, das ist ein Pfingstle. So, alles reden half nichts. Dann gingen sie zu den Pfingstle. Und als sie bei den Pfingstlern waren, sagten sie, das ist ein Baptist. Das haben wir schon gehört. Sehen Sie, es wird viel geredet in der Welt. Ich sagte ihm nur, gehen Sie wieder zurück nach Moskau und sagen Sie den Christen dort, sie sollen nicht lügen. Lügen ist eine Sünde. In der Welt wird viel geredet. Und so war es auch zu Jesu Zeit. Einige redeten gut von ihm. Einige sagten, was? Der hat den Obersten, der Teufel, der ist besessen mit Beelzebub. Einige sagten, kann er solches tun, wenn er nicht von Gott wäre? Wenn er nicht ein Prophet ist? Andere sagten, das ist von unten. Die redeten genauso viel, wie heute geredet wird in der Welt. Der Herr Jesus fragte ja seine Jünger einmal, sagt, was sagen die Leute, dass ich sei? Wo sagten sie? Einige sagen, du bist Johannes der Täufer, der von den Toten auferstanden ist, der geköpft worden ist. Sie wissen ja die Geschichte des Johannes des Täufers. Johannes der Täufer, das war ein Mann, der die Wahrheit verkündigt hat. Lesen Sie mal in Matthäus 3. Ich denke, wenn ein Prediger das macht, um heute so zu predigen, wird er auch geköpft werden. Und der hat sehr, sehr starke Worte gebraucht. Und als er Herodes sah, wie er lebte, ging er zu ihm und sagte, König, Gott duldet das nicht. Denn der König hatte nämlich die Frau seines Bruders zu sich genommen. Und das konnte Johannes nicht dulden. Der ging zu ihm und sagte, das ist Gott nicht gefällig. Solches duldet Gott nicht. Die Frau, die das hörte, wurde mit Hass erfüllt. Die hasste den Johannes. Frauen können gut sein, können aber auch bös sein. Eine sagte mal, die Frau kann zu den höchsten Höhen, die höchsten Höhen erreichen, aber auch die tiefsten Tiefen. Und hier sehen wir, wie eine Frau gesunken ist. Und ihr Herz war so verbittert, so voller Groll und Nachtragen, dass als ihre Tochter eines Tages tanzte vor den Herodes, wurden seine Lüste so erregt, dass er dieses Mädchen sagte, du, wünsche dir, was du willst, ich gebe es dir bis zu der Hälfte meines Reichtums. Und die lief gleich zur Mutter und sagte, Mutti, das ist, was der König mir gesagt hat, was soll ich wünschen? Und was sagte diese Frau? Sie sagt, wünsche dir den Kopf des Johannes des Täufers auf eine Schüssel. Der König war natürlich sehr betrübt, als sie dieses sagte, aber weil er solch ein Gelübde gemacht hatte, vor seinen Freunden und schon getrunken hatte, Alkohol zu sich genommen hatte, hat er nicht den Mut, um das zu verneinen und sandte dazu den Kopf des Johannes des Täufers in eine Schüssel brachten. Und die brachten sie denn zu dieser Dirne und ihrer Mutter. Und Jesus sagt, Johannes war der größte von Frauen geboren. Aber weil er die Wahrheit redete, gefiel das einigen nicht. Nun, dieser Zacchaeus, der Oberste war der Zöllner, hatte die höchste Position und war ein reicher Mann. Als er alles über den Herrn Jesus hörte, begehrte er zu sehen, wer das wäre. Andere gingen dagegen. Aber er war nicht zufrieden mit dem Hörensagen. Er war nicht zufrieden mit dem, was die Menschen sagten. Er wollte selber sehen, wer dieser Mann wäre. Und als er kam, unglücklicherweise war er zu kurz. Und konnte Jesus nicht sehen. Nun, Sie wissen ja, kurze Menschen haben gewöhnlich ein großes Herz und sind sehr energievoll und sehr keck und volle Leben. Lange Menschen sind gewöhnlich nicht so. Große, der Saul, der war der Kopf für, weil es die anderen waren, nicht, war nicht so. Aber dieser kurze Mann, der so reich war und ein Oberster war, er war der General, der Zöllner. Als er diesen Mann nicht sehen konnte, der Jesus hieß, sagte sich, was soll ich tun? Er hätte ja sagen sollen, ach, Gott hat es nicht gewollt, dass ich ihn sehe. Gott hat mich ja so geschaffen, dazu kann ich nichts tun. Ich bin nun in dieser unglücklichen Situation, dass ich so kurz bin. Nun muss ich mich darunter fügen und zufrieden geben. Nein, er nicht. Er nicht. Er begehrte zu sehen, wer dieser Mann wäre. Und als da keine Möglichkeit war und die Menschenmenge zwischen ihn und Jesus kamen, achten Sie darauf. Jeder, der Jesum sehen will, der nach Gott sucht, sorgt der Teufel dafür, dass er Menschen dazwischen steckt, dass er Hindernisse im Wege bringt. Und der Teufel wird alles Mögliche tun, um das zu verhindern. Aber glückselig der, der entschieden ist. Wissen Sie, dass die Bibel sagt, ihr werdet Gott suchen und ihn finden, so ihr ihn von ganzem Herzen sucht. Mit Halbherzigkeit werden wir nirgends hinkommen. Nun, wollte dieser Mann Jesus sehen. Er begehrte, ihn zu sehen. Und das Begehren war so groß, dass er nicht duldete, dass dieses verhindert wurde. Er setzte alles dran. Und ich sage, heute ist es noch genauso. Wenn einer sich aufmacht, um Gott zu suchen, dann kommen alle möglichen Sachen dazwischen. Alles Mögliche. Dann schiebt der Teufel dieses vor die Augen und dann kommt das und dann kommt vielleicht dieser Mensch. Und dann kommt jener Mensch, wenn ich Ihnen erzählen würde, in Südafrika, was wir dort erleben, da wird einigen bedroht, gesagt, wenn ihr Christen werdet, dann töten wir euch. Da sind Eltern, die ihren Kindern sagen, wenn ihr Christen werdet, dann sagt der Vater, nimm ich den Dolch und werfe ihn durch euer Herz. Aber es gibt solche, die so sind wie diese Zacchaeus. trotzdem es unmöglich war, Jesus zu sehen, wegen dieser Menschenmenge, Menschen, die im Wege waren, so können auch ihre Freunde, kann ihre Freundin, kann ihr Freund sagen, nein, dazu bin ich nicht bereit. Wenn du Gott suchst, dann trennen wir uns. Aber welche Torheit ist das? Lieben Freunde, was ist die Welt? Wir in unserem Elternhaus haben keine Not gekannt, irdische Not. Alles, was wir begehren konnten, hatten wir. Der Tanzboden war auf meinem Vaters Hof. Die ganze Umgebung versammelte sich dort. Da wurde gesoffen bis morgens früh. Samstagabend wurde begonnen. Meine älteren Brüder haben musiziert. Gott hat seine Hand über mich gehalten, dass ich nie da hineingekommen bin. Aber das wurde bei uns im beim Elternhaus getrieben. Bis Sonntagmorgens um 9 Uhr riefen die Eltern an und sagten, sagt mal, wo ist unser Sohn? Der ist noch nicht zurück. Wir wollen in die Kirche zum Gottesdienst. Der hatte so viel gesoffen, dass er in den Wäldern verloren ist. Und den Weg nicht zurückfand. Aber sehen Sie, sei es, was es wolle, diese Welt kann uns nicht befriedigen. Diese Tage sprach ich mit einem berühmten Fußballspieler. Der wollte nichts von Gott wissen. Ein Mann kam zu ihm mit der Bibel und sagte, darf ich Ihnen etwas aus der Bibel lesen und beten? Da sagte, da ist die Tür. Ich will nichts von dem Zeug wissen und kommen Sie nicht wieder. Wo sagte der Fußball war sein Leben. Das war sein Gott. Das war seine Freude. Er sagte, aber wenn unsere Mannschaft verloren hatte, den nächsten Tag war ich krank, dann lag er am Boden. So ist die Welt, nicht? So ist die Welt. Wenn alles gut geht, wenn die Sonne lacht, dann ist gut. Aber wenn es blitzt und donnert, ist das Gegenübergesetzte. Diese Welt und die Sachen dieser Welt können uns keine volle Genüge geben. Ich selber war ein Tennisspieler, es war mein Leben. Damit werde ich Geld machen. Aber wenn wir einen Tag nicht Tennis spielen konnten, war die Butter vom Brot gefallen. War ich der unglücklichste Mensch. Oder wenn ich irgendwo spielte, im Wettkampf und verlor, dann war es schlecht. Aber solange man sich hat. Aber bei Gott ist es ganz anders. Der Herr Jesus sagte zu der samaritischen Frau, wer dieses Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Aber wer das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder dürsten. Denn das Wasser wird eine Quelle in ihm, das sprudelt und überfließt. Nur im wahren Verhältnis mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus, der lebt, haben wir Freude, haben wir Friede in allen Situationen, sei es bei Tag oder sei es bei Nacht, Paulus und Silas gebunden an Händen und Füßen mit Ketten zur Mitternachtsstunde. Da sangen sie ihre Lieder und priesen Gott, dass ein Erdbeben geschah, dass die Ketten von ihren Händen und Füßen fielen, die eisernen Türen geöffnet waren und sie gingen frei hinaus. Das ist wahres Christentum. Da ist nichts mit zu vergleichen. Was die Welt uns bietet, das ist nur Schein. Das können manche bezeugen. Darum gibt es so viele Filmstars, die mit 30, 40 Jahren sich das Leben nehmen. Ganz, ganz schlimm. Und ich könnte Ihnen tolle Sachen erzählen, die in der heutigen Zeit geschehen. Der Tod ist der Sünde sold. Nur Jesus bringt uns das wahre Leben und das wahre Glück. Das Heil finden wir nur in ihm. Die Tatsache, dass Zacchaeus begehrte, Jesus zu sehen, trotz seinem Reichtum, zeigte ihm, dass seinen Reichtum ihn nicht befriedigte. In Deutschland ist ein Mann. Mir wurde auf dieser Reise gesagt, dass ein jedes Zimmer, jeder Raum in seinem Haus ist wie ein Palast. Steinreich. Hat das teuerste Auto oder die teuersten Autos. Farmen im Ausland. Aber vor einiger Zeit hat seine Frau sich das Leben genommen. Im sogenannten größten Glück. Lebt in einem Palast. Hat das Teuerste, das Beste. Und nimmt sich das Leben. Sehen Sie, so ist es mit der Welt. Zacchaeus, trotz seinem Reichtum, spürte, dass da eine Leere ist in seinem Herzen. Der Reichtum konnte das nicht füllen, diese Leere. Da war ein Vakuum in seinem Herzen. Trotzdem er die oberste Position erreicht hatte, der General der Zöllner war, begehrte er. Wir begehren nicht, wenn wir zufrieden sind. Das zeigt, dass die Sachen dieser Welt uns nicht zufriedenstellen. Gehen Sie hin, wo Sie wollen. Ich war mit weltleitenden Männern neulich beim Frühstück mit Präsident Bush. Den vorigen Tag mit dem Vizepräsident Quayle. Mit den leitenden und führenden Männern dieser Welt, die höchsten, die die Welt in ihrer Hand haben. Aber dann finden Sie, dass auch die einen Hunger haben, dass auch die Menschen sind wie wir. Und der Mensch ohne Jesus ist elend, elendig und arm. Aber der Ärmste, der Jesus hat, der ist glückselig, der strahlt, dessen Herz sprudelt und Ströme lebendigen Wassers fließen aus diesem Leben. Und weil er spürte, da fehlt mir etwas. Wenn Gott nicht eine Wirklichkeit ist, wenn wir noch keine Begegnung hatten mit Jesus Christus, dann spüren wir, da ist etwas, was fehlt in unserem Leben. Wir sehen nicht den Sinn des Lebens. Wir fragen uns, wofür sind wir in dieser Welt? Als ich ein kleiner Junge war, waren viele meiner Cousins und Cousinen bei uns. Und wir wohnten in einem Wald. Das Haus war umgeben von großen Eukalyptusbäumen, die riesig waren. Und als wir dort saßen, sagte eine Cousine, ach, wie freue ich mich, dass ich ein Mensch bin. Nein, ich habe begonnen und habe gesagt, ach, wäre ich doch ein Eukalyptusbaum. Oder ein Hund. Da sagte eine Cousine, warum sagst du bloß das, Elo? Ich sage, weil wenn dieser große Eukalyptusbaum abgehauen wird, ist er tot. Wenn der Hund getötet wird, ist er tot. Aber wenn ich sterbe, bin ich nicht tot. Wer hat mir das gesagt? Wie bin ich darauf gekommen? Als junger Bursche. Irgendwie wissen wir das. In unserem Herzen. Mit dem Tod ist es nicht aus. Und da sagte diese Cousine, sagt, ach Elo, du bist doch dumm. Ich freue mich so sehr, dass ich ein Mensch bin, denn eines Tages werde ich wie ein Engel sein. Ich sagte, ach, du bist ein dummes Mädchen. Du sprichst und redest wie ein Mädchen, so dummes Zeug. Willst du mal wie ein Engel sein? Wofür will ich mal wie ein Engel sein? So sah es aus in meinem Herzen. Aber Gott, der volle Barmen war und mir gnädig war, schenkte mir, dass ich eine Begegnung hatte mit Jesus Christus eines Tages. Haben Sie schon mal eine Begegnung gehabt mit Gott? Haben Sie schon mal eine Begegnung gehabt mit Jesus Christus? Wenn Ihre Lebensgeschichte nun niedergeschrieben würde, was würden wir dort lesen? Auch von einem Tag, wo Sie nach Gott gesucht haben und geschrien haben und ihn gefunden haben? Manche sagen, nein, das kenne ich nicht. Wie begegnet man diesen Mann heute? Wo findet man Gott? Hier in unserem Text finden wir die Antwort. Er begehrte Gott zu sehen, hatte vieles gehört, so wie heute. Da ist die atheistische Ideologie, es gibt keinen Gott, Gott ist tot. Es gibt Marxismus, was gibt es nicht alles in dieser Welt heute? Manche sagen, nein, ich glaube an die Evolutionstheorie. Aber ob sie wirklich daran glauben, weiß ich nicht. Trotzdem, dass sie das vertreten, wenn man ihnen sagt, ei, das, du siehst aber wie eine deiner Vorväter aus, du siehst wie ein Affe aus oder wie ein Pavian, dann ist er beleidigt. Sollte doch nicht, wenn er wirklich glaubt, dass das seine Vorfahren sind. Keiner sollte sich seine Vorfahren schämen. Der sollte freudestrahlend in den Busch gehen und die Bananen essen. Viel wird geredet. Und bei dem Zacchaeus war es auch so. Und er sagt, aber ich möchte wissen, ich möchte selber sehen, wer dieser ist. Und dann macht er sich auf. Unglücklicherweise war er sehr kurz klein. Aber Gott sei Dank, dass er nicht klein war hier in seinem Verstand. Und dass er ein großes Herz hatte. Und dass er ein kluger Mann war. Und der sagte sich, was? Wenn diese Menschen mir im Wege sind, dann laufe ich voran und steige in den Baum. Weil Jesus sollte den Weg ziehen. Nun, lieben Freunde, das ist ein geistliches Geheimnis. Wäre er in die verkehrte Straße gegangen, wäre Jesus nie dort, hätte er nie Jesus gesehen. Aber er hat nachgefragt, er hat geschaut, wo geht er hin? Und dann ist er in die rechte Richtung. Er ist vorangelaufen und dann in den Baum gestiegen. Nun, Sie kennen doch reiche Menschen, ehrwürdige Menschen, Generäle, kennen Sie doch. Ein Oberste, der benimmt sich nicht so. Ein Gentleman benimmt sich nicht so. Der läuft nicht wie ein kleines Kind. Das steigt doch nicht in einen Baum. Das geschieht mit einem Clown in einem Zirkus. Der macht solche tolle Sachen. Aber nicht ein ehrwürdiger Herr, ein reicher Mann, das ist unter seiner Würde. Solches tut er doch nicht. Lieben Freunde, es ging diesem Mann darum, dass er Jesus sehe und erkannte, wer er wäre. Und darum war nichts zu schwer, nichts zu hoch, nichts zu weit, nichts so unmöglich für ihn. Keine Demütigung war zu groß. Er dachte nicht an seine Würde. Er dachte nicht an seinen Reichtum. Er dachte nicht an seine Prominenz. Er vergaß seine Hoheit, wer er wäre. und wie ein Kind sich in den Baum. Er demütigte sich. Er hatte keine Zeit, stolz oder hochmütig zu sein. Das ist eine große Gefahr. Es geben tatsächlich Menschen, sogar wenn Gottes Wort sie getroffen hat. Aber es ist schwer, sich zu beugen. Schwer, zu dem Mann zu gehen und verzeihe mir oder zu der Freundin oder zum Freund oder zu der Frau zu sagen, du, verzeih mir. Schwer, als Kind zum Vater und Mutter zu gehen, vergib mir den Ungehorsam. Viel schwer für die Mutter oder Vater zum Kinde, sich mit dem Kind zu versöhnen. Nein, das kann ich nicht. Das ist unter meiner Würde. Nicht ich als solch eine Person. Nein, das kann ich nicht. Ich weiß von Pastoren, die sich nicht beugen konnten. Aber ich weiß auch von Pfarrer, die sich gebeugt haben. Ich weiß von führenden Männern, die sich beugten und demütigt waren. Und der Herr sagt, wer sich demütigt, wird erhöht werden. Und dieser Mann schämte sich nicht. Er schämte sich nicht, um zum Hohn und Spott der Menschen zu werden. Warum? Er wollte Jesus sehen. Er wollte wissen, wer ist dieser Mann? Einige sagen so, andere sagen so, aber ich will ihn sehen. Er begab sich nicht damit zufrieden, dass einige sagen, es gibt einen Gott, einige sagen, es gibt keinen Gott. Er sagt, ich persönlich will die Wahrheit wissen. Und dann lief er voran, steigte in den Baum. Und als Jesus unter diesem Baum war, schaute er auf und sagte, Zacchaeus, steige eilends herab. Heute muss ich in dein Haus eingehen. Heute muss ich. Er sagte nicht, ich möchte. Oder erlaube mir. Er sagt, ich muss. Jesus war in eine Zwickmühle getrieben. Er konnte nicht anders. War kein anderer Ausweg. Er war auf dem Weg nach Bethanien. Lazarus war krank. Lazarus starb. Er war auf dem Weg, Lazarus zu erwecken aus dem Tode. Aber er ließ sich nicht davon aufhalten. Jesus sagt, steig eilends herab. Ich muss heute in dein Haus einziehen. Warum sagt der Herr Jesus, ich muss? Er konnte nicht anders. Hatte keine Auswahl. Warum nicht? Lieben Freunde, diese Situation gibt es auch in unserem Leben und gibt es im geistlichen Leben. Da in der Erweckung reden wir sehr oft von einer geistlichen Station und sagen, seht, wenn ihr Gott finden wollt, wenn ihr eine Begegnung haben wollt mit Gott, dann müsst ihr an den rechten Punkt sein. Dann vergleichen wir es mit einem Bus. Sagen, wenn du mit dem Bus fahren willst, dann musst du dorthin, wo der Bus stoppt. Dann kannst du einsteigen, nicht irgendwo. Wenn du mit der Eisenbahn gehen willst, dann musst du zum Bahnhof, wo die Eisenbahn stoppt. Sie können Ihre Koffer bei sich haben, die rechte Kleidung, die rechte Krawatte, die rechten Schuhe, alles. Aber wenn Sie irgendwo sind und dann kommt die Eisenbahn und dann sagen Sie, halt, 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 ich will einsteigen, dann jagt die vorbei. Jeder, der mit der Bahn fahren will, der weiß, ich muss zum Bahnhof. Das kann doch jeder verstehen, nicht? Wenn Sie fliegen wollen, einige wollen ja nicht, die fürchten sich. Mit dem Flugzeug ist wunderbar. Da gibt es keine Esel, keine Bäume, keine Autos in der Luft, freie Luft. Nun, das ist sehr schön. Fürchten Sie sich davor nicht. Da ist das Auto im Vergleich wie ein Ochsenwagen. Wenn ich nur mit dem Flugzeug fliegen will und will zurück nach Afrika, ich freue mich schon darauf, dass, so Gott will, am Freitag ich zurückfliegen kann in unsere Heimat. Wenn ich mit dem Jumbo oder mit dem Flugzeug fliegen will, dann muss ich zum Flughafen. Das Flugzeug will nicht zu mir kommen. Ich muss zum Flughafen. Und dann muss ich ein Billett bekommen, dass ich fliegen kann. Um in das Flugzeug zu steigen, dann muss ich nach Kloten oder Frankfurt oder Genf. Nun, ich kann da stehen mit meinen Koffern und ich sehe das Flugzeug und winken. Ich will mitfliegen. Das Flugzeug geht vorbei. Ich kann beten, ich kann fasten, ich kann ringen, alles möglich, kann schreien. Das Flugzeug wird nicht landen, sondern es geht zum Flughafen. Nur mit geistlichem Leben ist es genauso mit Gott. Gott hat uns wunderbare Verheißungen geschenkt in der Bibel. Die herrlichsten Verheißungen. Himmel auf Erden. Leben, Vergebung, Freiheit, wahre Freiheit. Gestern haben wir über Freiheit in Deutschland gesprochen. Freiheit. Aber die bekommen wir nicht irgendwo. Wenn Sie die Verheißungen Gottes lesen in der Bibel, werden Sie finden, dass jede Verheißung eine Bedingung hat. Jede Verheißung hat eine Bedingung. Der Herr Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, komme ich hinein. Also, wenn wir die Tür nicht öffnen, kommt er nicht hinein. Aber wenn wir ihm die Tür öffnen, wenn wir seine Stimme gehört haben, können wir ihm dafür danken, ihn loben und preisen, dass er hineingekommen ist. Er sagt, so wie unsere Sünde und unsere Missetat leugnen, wird es uns nicht gelingen. Wenn wir sie aber bekennen und lassen, werden wir Barmherzigkeit empfangen. Also, wenn wir Vergebung der Sünden haben wollen, müssen wir unsere Sünden bekennen. Ohne Bekenntnis gibt es keine Vergebung. Sie können sagen, oh Gott, bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Aber wenn wir sie nicht bekennen, wird er sie nicht vergeben. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Sehen Sie? Jede Verheißung hat zwei Seiten. Gott sagt, wenn du das deine tust, ich bin treu und gerecht, ich werde das meine tun. Aber wenn wir das unsere nicht getan haben, können wir bis zum Tag der Verdammnis auf ihn warten und es wird nichts geschehen. Die Bibel sagt, nahet euch zu Gott, so wird er euch auch zu, wird er sich auch zu euch nahen. Sehen Sie? Und das tat dieser Zacchaeus. Der nahte sich zu Gott. Der suchte ihn, begehrte ihn zu sehen, von ganzem Herzen. Sonst hätte er nicht bereit gewesen, in den Baum zu steigen. Man ist nicht bereit, sich zu beugen, zu demütigen, zum Hohn und Spott zu werden, alle Menschen. Gar nicht. Wenn man ihn nicht wirklich sucht, würden sie bereit sein, aufzustehen, hier nach vorn zu kommen, vor allen Leuten, sich hinzuknien und zu beten, sagen, Herr, sei mir Sünde gnädig. Vielleicht würden sie sagen, oh, was wird mein Nachbar denken von mir? Was wird die Mutter denken? Was wird die Person von mir denken? Wenn sie das täten, dann müssten sie schon es ernst meinen, nicht? Und so der Zacchaeus, der meinte es ernst. Er wollte wissen, die Wahrheit, wer er wäre. Und dann lief er, stieg in den Baum und dann sagte Jesus, Zacchaeus, steige eilends herab. Heute muss ich in dein Haus gehen. Zacchaeus durch sein Suchen und Begehren nach Jesus hat Jesus gezwungen, in sein Haus einzukehren. Wenn Sie Ihre Sünde bekennen, zwingen Sie den Herrn Jesus, Ihnen die Sünden zu vergeben. Wenn Sie ihm das Herz öffnen, zwingen Sie ihn hineinzukommen. Wenn Sie anklopfen, sagt er, wird uns aufgetan. Wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Aber wenn man nicht sucht und nicht bittet, die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber wer sucht, der findet. Und so machte der Zacchaeus das. Stieg in den Baum und sagt, nein, dass ich kurz bin von Gestalt, das soll mich nicht verhindern. Dass die anderen viel größer sind als ich und Länge, das soll mir auch nicht im Wege stehen. Und er stieg in den Baum, eilend stieg er herab und Jesus ging mit ihm. Nun achten Sie mal darauf, was die Menschenmenge tat. Sie murrten und sagten, was, er geht mit einem Sünder. Waren Sie dann nicht Sünde? Waren Sie nicht Sünde? So machen die sogenannten Frommen das. So machen die Menschen das, die Pharisäer und Heuchler. Jeder Mensch in dieser Welt ist ein Sünde. Wer sagt, dass er nicht gesündigt hat, dass er kein Sünder ist, ist ein Lügner, sagt die Bibel. Und doch können wir herabschauen auf Menschen und sagen, ach, das ist eine furchtbare Sünde und wir sind selbst Sünde. Und wie der Pharisäer gehen wir dann in den Tempel und sagen, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie der Mensch. Aber der Zöllner, der schlug an seine eigenen Brust und sagt, Gott sei mir Sünde gnädig. Und der Herr sagt, der ging gerechtfertigt nach Haus. Und der verflucht war, bekam den Segen. Der beugte sich, erkannte seine Sündhaftigkeit und sagte, Gott sei mir gnädig. Und Gott war ihm barmherzig. Und begnadigt ging er davon. Da murrten sie und sagten, Mann, weiß er denn nicht, welch ein Mensch dies ist? Ist das nicht wunderbar, dass Jesus sich nicht unser schämt? Er schämt sich nicht unser. In Südafrika war eine ganz kluge, schwarze Krankenpflegerin. Die hat die besten Noten bekommen. War das klügste, begabteste, das schönste Mädchen dort. Und eines Tages kam die Mutter in ihrer Heidentracht, in Fellen, ins Spital, ein großes Spital in Durban, King George Hospital. Und als die Mutter dort war beim Empfang, sagte sie, ich möchte meine Tochter bitte sehen. Wer ist Ihre Tochter? Ja, sowieso. Und das war dieses talentvolle Mädchen. Dann haben sie das Mädchen gerufen und sagten, hier ist deine Mutter. Und als sie die Mutter sah in ihren Fellen, sagt sie, was ist bloß los? Was ist in dieser Frau gefahren, dass sie sich meine Mutter nennt? Ich bin nicht ihre Tochter. Ich kenne sie nicht. Und wies die Mutter ihren Rücken und lief davon. Und die Mutter stand da und weinte. Die Mutter hatte alles geopfert für ihre Tochter. Ihr alles rangegeben fürs Studium. Und die Tochter, als sie die Höhen erreicht hatte, schämte sie sich ihrer Mutter vor ihren Freunden und Kameraden. Aber Jesus Christus, der von Himmel herabkam, Gott, der Mensch wurde, schämt sich nicht mit den Sünden zu gehen. Schämt sich nicht, sich zu ihnen zu gesellen. Er war bereit, am Kreuz auf Golgatha dort nackt zu hängen zwischen Himmel und Erde. Er war bereit, zum Hohn und Spott aller Welt zu werden. Für sie. Was tun Sie aus Dankbarkeit? Schämen Sie sich seine? Wie viele Menschen gibt es nicht in der Welt, die sich Jesu schämen? Die werden nicht wagen, ihren Mund zu öffnen. Wenn Menschen lästern und Spott treiben und Gottlosigkeit führen, dann schämen sie sich, um zu sagen, das gefällt Gott nicht. Oder ich bin ein Christ, da mache ich nicht mit. Und der Herr Jesus sagt, wer sich meine schämt, dessen wird ich mich schämen. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor Gott und den heiligen Engeln bekennen. Und Jesus schämt sich nicht, mit Zacchaeus zu gehen. Für Zacchaeus war es eine große Freude. Er nahm ihn mit Freuden auf. Und als Jesus sich setzte, stand Zacchaeus auf. Schauen Sie mal genau her. Ging zu Jesus, stand vor ihm und sagte, Herr, die Hälfte meines Reichtums gebe ich den Armen. So ich jemand etwas von jemand genommen habe, gestohlen habe, gebe ich es vielfältig zurück. Was war geschehen? Sehen Sie, wenn Jesus eintritt in unser Haus, wenn Jesus eintritt in unser Leben, wird alles neu. Wir sehen alles in einem anderen Licht. Plötzlich hat er ein Gefühl für die Armen. Plötzlich erbarmte sich der Armen. Vor dem ging es ihm nichts an. Hatte kein Gefühl, keine Sympathie für diese Menschen. Im Gegenteil, beraubte er diese Menschen. War ungerecht. Wenn der Mensch vielleicht nur einen Franken bezahlen sollte, sagte er zwei. Und die ein setzte in seinen eigenen Beutel. Aber als Jesus kam, plötzlich erkannte seine Ungerechtigkeit und sagte sich, das habe ich ja gestohlen. Das war nicht recht, dass ich so Geschäft gemacht habe. Und sagte, Herr, alles, was ich den Menschen genommen habe in Ungerechtigkeit, das gebe ich ihnen zurück vielfältig. Was haben die Menschen wohl gedacht, als sie ihre Briefe bekamen? Plötzlich eine Summe Geld und der Zacchaeus schrieb und sagte, verzeih mir, ich muss mein Leben ordnen. Jesus ist Herr geworden in meinem Leben. Ich muss mein Leben bereinigen. Und so bereinigte er sein Leben mit seinen Mitmenschen. Und die Hälfte seiner Güte gab er den Armen. Was haben die wohl gesagt? Als das geschah, sehen Sie, Zacchaeus hat nicht gesagt, Herr, ich mache ein Testament und das hinterlasse ich den Armen, wenn ich gestorben bin. Er sagt, heute tue ich das. Heute. Etwas ist geschehen im Leben dieses Mannes. Jesus ist hineingekommen. Lieben Freunde, Vater, Mutter, Bruder, Schwester und ihr jungen Leute, ist Jesus schon eingezogen in ihr Herz hinein? Haben Sie das schon erlebt, was Zacchaeus erlebt hat? Haben Sie ihm schon die Tür Ihres Lebens geöffnet? Und als Jesus hineinkam, was ist geschehen? Jesus ist das Licht. Und das Licht bringt Sachen ans Licht. Und als Jesus hineinkam, plötzlich erkannte er, ich war ja ungerecht gegen meine Mitmenschen. Ich war ja hart und lieblos. Das muss ich in Ordnung bringen. Und er brachte seine Sache in Ordnung. Haben Sie Ihr Leben schon mit Gott und mit Ihren Mitmenschen in Ordnung gebracht? Haben Sie das schon gemacht? Ist Ihre Stellung zu den Armen gerecht, die in Not sind? Der Herr sagt, was ihr den Geringsten getan habt, der an mich glaubt, das habt ihr mir getan. Am Tage des Gerichts wird er sagen, ich war krank, ich war hungrig, ich war durstig, ihr habt mich besucht,
Sie haben mir das gegeben.
Sie sagen, wo haben wir dich gesehen?
Er sagt, was ihr den Geringsten getan habt.
Plötzlich wurde dieser Mensch ganz, ganz neu.
Das erleben wir täglich in Südafrika.
Rassen, die sich hassen.
Menschen, die sich nicht begrüßen.
Menschen, die gegeneinander streiten. Sich gegenseitig töten.
Wenn Jesus einzieht, plötzlich verändert sich das. Wir waren in einem Gottesdienst, in einem Zelt. Waren viele Menschen. Vor dem war da eine Stammesfehde. 18 Menschen wurden ermordet. Von beiden Seiten. Und da kam ein Mann von diesem Stamm ins Zelt hinein. Und da kam der andere von dem anderen Stamm, die sich gegenseitig getötet hatten, herein. Und als sie sich sahen, gingen sie aufeinander los und umarmten sich und weinten vor Freude. Der eine fiel den anderen um den Hals und sagte, bitte verzeih mir. Was war geschehen? Der eine hatte Jesus gefunden, der andere hatte sich in Johannesburg bekehrt. Und da kommen sie ins Zelt und finden sich dort und liebten sich inbrünstig. Der Hass war weg, der Groll war weg, das Hadern, der Zorn. Jesus war gekommen und Jesus sagte, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Heute ist er gerettet. Heute hat er das ewige Leben bekommen. Denn des Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu finden, was verloren ist. Also Gott in seiner Gnade erbarmt sich unser. Und er sagt nicht, zu suchen, die verloren sind. Er sagt, was verloren ist. Also wenn wir verloren sind, sind wir nicht mehr wie die Menschen, sondern nur wie ein Ding. Aber wenn Jesus uns gefunden hat, sind wir Gottes Kinder. Ist uns Heil widerfahren. Ist alles neu. Zacchaeus hat Gebrauch gemacht von seiner Chance, die er bekommen hat. Wir lesen nur von diesem einen Mal in dieser Zeit, als Jesus durch Jericho gegangen ist.
Suchen Sie ihn, während er zu finden ist. Rufen Sie ihn, wenn er nahe ist. Und das hat Zacchaeus gemacht. Er sagt, heute, nicht morgen, dies ist meine Gelegenheit nun. Jesus zieht ein, geht durch. Er machte sich auf. Ich muss sehen, wer der ist. Und als er ihn sah, erkannte er, dass es der Sohn Gottes war. Dass es Jesus, der Messias war. Möge Gott schenken, dass durch dieses Wort des Zeugnisses des Mannes in Jericho, der dort gelebt hat, in einem Ort, der verflucht war, und das Heil widerfahren ist. Es kann auch Ihnen widerfahren, wenn Sie das tun, was dieser Mann getan hat. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Geschichte. Wir danken dir für dieses Zeugnis. Wir danken dir, dass das niedergeschrieben worden ist, sodass wir dadurch geholfen werden können. Herr, hier sind wir, geh durch unsere Reihen. Du weißt, wer das Heil erlebt hat und empfangen hat. Und du weißt, wer es noch nicht erlebt hat. Möge diese Stunde nun dazu dienen, dass auch ihm das Heil zuteil wird. Herr, erbarme dich über alle, die in diesem Raum sind, die dich sehen wollen und wissen, wer du bist. Erweise dich als der Befreiende, der Rettende, der Vergebende, der alles neu macht, dass sie dich nicht nur kennen vom Hörensagen, sondern es erleben, dass Jesus lebt.
und dass Jesus eine Wirklichkeit ist. Und dass du eine Wirklichkeit bist, Herr, im Leben eines jeden unter uns. Möge deine Gnade nun, Herr Jesus, mit uns allen sein. Und wo die Sünde mächtig geworden ist, schenke, dass die Gnade viel mächtiger wird, zu deiner Ehre. Amen.